Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Heute Abend geht eine Ära zu Ende. Viele Fans werden ein bisschen traurig sein, wenn sie zum allerletzten Mal das hier hören. Heute Abend also läuft die allerletzte Folge der Lindenstraße. Wir tragen sie jetzt würdevoll zu Grabe. Und dabei hilft uns eine Frau, die von Anfang an dabei war, genauer gesagt seit Folge 2. Sibylle Vauri spielt seit 34 Jahren die Rolle der Tanja Schildknecht. Hallo.
Hallo. Und jetzt ist es soweit, spielte seit 34 Jahren. Das ist wirklich lustig. Normalerweise geht man zu Interviews und bewirbt was und sagt, wir möchten gerne. Nein, ich bin auf einer Beerdigungstour.
Wären Sie ein bisschen melancholisch, wenn Sie diese Melodie hören?
Ja, natürlich. Wir sind doch alle noch gespannt. Noch ist es nicht vorbei. Also wir hatten immer diesen Noch spielt die Kapelle. Und jetzt wird's ernst. Jetzt ist wirklich alles durch.
Können Sie sich an Ihren allerersten Satz erinnern?
An den ersten Satz tatsächlich nicht, nee. Also an das erste Treffen mit allen auf jeden Fall ja. Das heißt, bevor ich überhaupt gedreht habe, mich mit meiner Spielfamilie getroffen habe, gab es eine riesen Pressekonferenz, wo wirklich der ganze Cast vorgestellt wurde. Und das war auch meine erste Begegnung mit meinen Spieleltern, meiner Spielschwester, meinem Spielopa. Also das war sehr spannend, diese ganzen Leute kennenzulernen.
Wir zeichnen dieses Gespräch nicht im HR1-Studio auf, sondern in einer Berliner Shiatsu-Schule. Was das genau ist und was das mit dem Leben von Sibylle Vauri zu tun hat, auch das erfahren wir in dieser Stunde. Sibylle Vauri ist Jahrgang 1970, das heißt, sie war zarte 15 Jahre alt, als sie 1985 das Angebot für die Lindenstraße bekam. Davon hätten sicherlich viele Jugendliche geträumt damals. Wie sind Sie an die Rolle gekommen damals?
Seit ich 8 bin, habe ich Fotos gemacht, habe ich synchronisiert, habe ich so, für damals gab es noch das Schulfernsehen, wo Leuten Dinge erklärt wurden im Fernsehen, und habe schon ganz viel gemacht und habe darüber Inga Abel kennengelernt, die Schauspielerin, die hinterher Frau Dr. Sperren, als ich manche noch erinnern, gespielt hat. Und die kannte mich und Horst Scheel, der Castingdirektor, hat einfach gesagt, wir finden keine 15-Jährige. Man muss sich vorstellen, es gab keine Agenturen für Kinder, es gab nicht diese ganzen Kinderstars, es gab kein YouTube, es gab diese ganze mediale Aufmerksamkeit nicht. Und die hat dann gesagt, ich habe mit einer irgendwie gearbeitet vor kurzem, ruf die doch mal an. Und das war wirklich 2 Wochen, bevor die in Produktion gehen wollten. Also mit richtig, richtig viel Glück hatten die keine gefunden.
Ja.
So, und ich bin halt zum Casting gegangen und habe dann die anderen Mädchen gesehen und dachte, naja, das war's. Das waren halt alles wirklich so klassische, tennisspielende, langhaarige, blonde, gut gebaute Frauen. Und ich so, nein, das wird alles nichts. Aber irgendwie fand Hans das ganz spannend, dass ich halt noch so kindlich gewirkt habe und eben nicht so groß und selbstsicher war wie die anderen.
Also Hans Geißendörfer, der legendäre Produzent der Lindenstraße, er selbst hat das entschieden.
Er hat das Casting gemacht und mir war der Name Hans Geißendörfer tatsächlich kein Begriff. Meine Schwester hat sofort reagiert und gesagt, was, das gibt's ja nicht. Und die fand das total spannend. Und ich war eher so, probiere ich mal, keine Ahnung. Aber wirklich, ne? Also wenn man in dem Moment wüsste, dass das Leben so sehr verändert, hätte ich bestimmt das Casting noch mehr versaut, als ich es schon versaut habe. Manchmal ist es ganz gut, wenn man die
so sehr haben sie es nicht versaut, sonst hätten sie es nicht
das
gekriegt.
Stimmt.
Gut. Man liest immer, das Lindenstraßenensemble, das sei sehr familiär gewesen. War das wirklich so?
Das ist auch noch so. Also die Familie bleibt. Das ist wirklich so, dass wir jetzt auch, wo wir nicht mehr drehen, natürlich mehr darauf achten müssen, dass wir uns so treffen, also dass wir uns verabreden, weil die ganzen Pressetermine, die es noch gab, haben uns natürlich zusammengehalten. Das ist jetzt vorbei. Aber es sind einfach Freundschaften entstanden. Es gibt Leute im Team, die mir wirklich wie Familie vorkommen. Und so verhalten wir uns, glaube ich, hoffe ich, haben wir uns alle vorgenommen, auch weiterhin.
Was ist das Familiäre gewesen? Also wenn man dann ans Set kommt, das ist ja die Arbeit. Das sind Studios, da wird konzentriert gearbeitet, das ist ja keine Familie.
Fragen Sie mal meine Kinder. Immer wenn ich gesagt habe, ich fahre zum Arbeiten, haben die sich totgelacht. Ja, grüß den und überhaupt. Ja, und das. Und also meine Tochter, als sie ganz klein war, hatte die wirklich nicht den Wunsch, Schauspielerin zu werden, sondern Lindenstraßenschauspielerin. Weil das ist das, wo Mama hingeht und die ganzen netten Leute trifft. Die Produktion hat sich, glaube ich, wirklich bemüht, besondere Leute zusammenzufinden. Und diese Idee, was zu machen, was dauernd läuft, was den Schauspielern eine Sicherheit bietet, was auch für das Team ein immer wiederkehrender Ort ist. Und die Idee, dass man wirklich quasi Lehrfernsehen macht oder Leute in einer Situation erwischt, wo sie eigentlich eine Unterhaltung wollen und ihnen dabei noch was von der Welt erklären kann, das hat uns alle schon auch sehr verbunden und sehr stolz gemacht.
Denn damals guckten die Leute eher Dallas und Denver Clan, also ja, aber eine wöchentliche Serie, bei der normale Familien im Mittelpunkt stehen, in einem ganz normalen Mietshaus in München, ohne Glamour. Mhm. Das hat man ja auch erst nicht geglaubt, dass das funktionieren kann.
Hat ja auch erst nicht funktioniert. Also es gab ja so viel Schelte und so viel fiese Kritik. Ich war ein Kind und das war nicht mein Beruf. Aber die Erwachsenen-Schauspieler haben schon ganz schön was eingesteckt. Das Schwierige ist halt immer, wir haben versucht, Normalität zu spielen Und je aber besser, dafür
brauche ich keinen Fernseher, dachte man damals. Ne? Für Normalität brauche ich, wenn ich eine Glotze anmache, will ich die Milliardäre sehen oder so. Das war so die Haltung.
Das muss schön sein, genau. Ja. Und nicht irgendwie dieser Hinterhof-Mief und immer diese Trauer. Und je besser die Schauspieler waren und je besser sie Charaktere verkörpert haben, die wie von nebenan sind, umso mehr kam dieses Ding, das sind ja keine Schauspieler. Mhm. Wenn man sich aber anguckt, was die sonst gedreht haben und wie anders die alle auch arbeiten können oder wir alle arbeiten können, bin ich auch im Nachhinein noch ein bisschen beleidigt, dass so schwierig zu verstehen war, dass es wirklich die Zielvorgabe war, es sind normale Leute, die benehmen sich normal und die sehen nicht die ganze Zeit aus wie aus dem Ei gepellt und die reden halt nicht wie Synchronsprecher. Schön deutlich und alle Hochdeutsch. Und das haben wir eigentlich ganz gut hingekriegt, dass Leute das manchmal nicht trennen konnte, ist das ein Schauspieler oder ist das die Person gerade?
Also das, was als Kritik gemeint war, die spielen ja nur sich selbst, das war eigentlich aus ihrer Sicht eine Leistung.
Absolut, das ist das Schwierigste, was man als Schauspieler machen kann.
Wie war das dann für Sie als Jugendliche, als Sie dann ein Star wurden?
War ich nie, werde ich nie, klappt nicht.
Sie haben also sich nicht als Star empfunden?
Überhaupt nicht.
Nein, überhaupt nicht.
Aber das ging auch bei mir toll, weil Tanja immer 5 Kilo Schminke drauf hatte, auf Stöckelschuhen durch die Gegend lief und halt so als Lolita verkauft wurde. Wenn ich angesprochen wurde draußen in der Welt, war das wirklich immer, oh, bist du die kleine Schwester? Oh, du siehst ja total ähnlich. Weil ich wirklich das Gegenteil war. Ein bisschen schlunzelig, ein bisschen kleiner, ein bisschen nicht so geschminkt. Und das war halt für mein Privatleben mein totales Glück. Also ich habe meine Ruhe gehabt.
Sibylle Vauri in HR1. Natürlich muss das pralle Leben in einer wöchentlichen Fernsehserie verdichtet werden, aber die arme Tanja Schildknecht, die trifft es besonders hart in der Lindenstraße. Die Mutter bringt sich um, die Schwester stirbt an Krebs, der Vater erfriert im Suff. Was noch? Tablettensüchtig ist Tanja auch eine Weile. Das alles gespielt von Sibylle Vauri. Hätten Sie sich für Ihre Figur mehr glückliche Tage gewünscht?
Also für die Figur habe ich mir glücklichere Tage gewünscht. Als Schauspielerin wünscht man sich so viel Drama wie möglich. Das macht halt viel mehr Spaß. Es gab eine Phase von Tanja, als sie mit Dr. Dressler verheiratet war, wo wir wirklich ganz viele Mittagessen, in denen nichts passiert ist, verkauft haben. Weil alle natürlich wussten, keiner traut dieser Ehe. Es war auch so geschrieben von wegen, Moment, die kann den doch nicht lieben und irgendwie hat die doch was vor. Und dann hatten die Autoren und die Regisseure wirklich Spaß daran, einfach so einen Alltag zwischen einer jüngeren Frau und einem älteren Mann zu zeigen. Also Ludwig und ich, wir sind gähnend ans Set gegangen, weil wir dann einfach Mittag gegessen haben. Das Essen war sehr lecker, aber es ist nichts passiert. Wenn mein Sohn überfahren wird und ich schreiend im Bild rumlaufen darf, macht mir das natürlich mehr Spaß.
Welche Lebensphase der Tanja hat Ihnen, Sibylle, am meisten Spaß gemacht?
Ich glaube wirklich die letzte, aber da bin ich auch wirklich gut drin, das zu nehmen, was gerade läuft, macht mir eigentlich immer am meisten Spaß. Ein gottgegebenes Glück ist. Also die Dramen am Ende waren schon wirklich schön und ich fand es auch toll, dass Tanja jetzt doch noch ihr Glück gefunden hat am Ende.
Tanja Schildknecht war ja aber nicht so der Sympathieträger in der Serie, oder?
Nee, kann man jetzt nicht so sagen. Aber auch das war toll. Also ich glaube, es hat mich zu einem netteren Menschen gemacht, weil die so immer gegen alles rebelliert hat und so fies war und ich da so meine boshafte Seite wunderbar loswerden konnte, dass ich zu Hause irgendwie dann ganz entspannt sein konnte, weil ich habe ja schon rumgewütet.
Und wie war das dann, wenn Fans Ihnen begegnet sind? Sind Sie oft für sozusagen für die Tanja von den Fans beschimpft worden, weil Sie anderen was angetan haben oder konnte man das auseinanderhalten?
Das war wirklich gut. Tanja war so ein extremer Charakter, dass das ganz klar war, dass ich nicht Tanja bin. Da war wirklich innerhalb von 5 Sekunden war das vergessen.
Wir haben gerade schon darüber gesprochen, Sie spielen nicht sich selbst, aber wie nah waren Sie dann Tanja?
Also allein dadurch, dass ich durch diesen ganz klaren optischen Wechsel, also Tanja in wirklich immer Brüste hochgeschnürt, enge Kleidchen, hochgeschminkt, Haare irgendwie nach einer Stunde vielleicht mal ein bisschen anders als zu Hause, war das ganz klar ein in die Rolle reinschlüpfen und aus der Rolle rausgehen. Das war schon ein ganz klarer, sichtbarer Effekt und damit ist das Innere auch mitgegangen.
Sibylle Vauri in HR1. Mit Uwe Berndt und Lindenstraßenstar Sibylle Vauri. An dieser Stelle einen ausdrücklichen Gruß von der HR1 Musikredaktion. Die Kollegin sagt, oh, die hat ja einen wirklich guten Geschmack.
Ach, das ist ja süß, habe ich getroffen, sehr schön.
Sie haben eine lange Liste zusammengestellt. Was können wir denn jetzt hören? Fangen wir vielleicht mal an mit Carol King.
Eine meiner Lieblingsfrauen. Die ist wirklich, finde ich, völlig untergegangen so ein bisschen. Die hat so viele Hits geschrieben, auch für andere. Hat ihr Leben so in ihre Musik reingelegt und ich höre die rauf und runter permanent, singe mit und ist ein großer Teil meines Lebens, die Frau.
Und Sie haben bei jedem Titel immer einen Kommentar dann noch dazu geschrieben, der dann mehr oder weniger zur Lindenstraße passt, ja?
Es gibt so einen Soundtrack zu diesem letzten Jahr, Lieder, die mir immer wieder in den Kopf gekommen sind und da gehören auch von Carole King so ein paar dazu.
Jetzt hören wir It's Too Late.
Genau, das Trennungslied.
Für Sibylle Vauri. Es gibt ein Leben nach der Lindenstraße und für Sibylle Vauri hat es längst begonnen. Das sehen wir auch hier schon am Ort dieses Interviews. Wir zeichnen das Gespräch in Berlin-Weißensee auf in der europäischen Shiatsu-Schule. Das müssen wir erklären. Shiatsu, manch einer denkt vielleicht, das ist eine fernöstliche Kampfsportart. Was ist es genau? Das müssen wir kurz erklären.
Genau, oh Gott, wie viel Zeit haben wir? Also Shiatsu ist eine Körperarbeit, eine Energiearbeit, die wirklich einfach Menschen glücklicher macht und die versucht, diese Körper, Geist, Seelenaktivität wieder in Einklang zu bringen. Das heißt, jeder hat seinen Körper, Fleisch, Knochen, alles und vergisst manchmal, wodurch der überhaupt bewegt wird.
Kann man das vielleicht erklären mit irgendwie einer Art von Massage, die auch ein bisschen was mit Akupunktur zu tun hat?
Und
oder
noch ein bisschen
so,
mehr, genau.
Oder ist das so vereinfacht?
Also wie früher hieß es, da hat man das wirklich Shiatsu-Massage genannt, aber je mehr Leute kommen und sagen, ich habe Schulter, ich möchte mal gerne und an so eine schwedische Massage denken, an eine klassische, versuchen wir eigentlich den Begriff Massage zu vermeiden, aber es ist am angezogenen Körper, auf der Matte wird der Körper einmal komplett durchbewegt.
Wie haben Sie Shiatsu für sich entdeckt?
Ich habe einen Mann, der Drehbuchautor ist, wie man sich vorstellen kann, ein ziemlich verkopfter Beruf und der auch wirklich körperlich immer mal wieder Beschwerden hatte und das wollte ich mir einfach nicht mehr angucken und habe zum Selbstschutz gegriffen und habe angefangen, Shiatsu zu lernen, wirklich einfach, um ihn ein bisschen unterstützen zu können und überhaupt nicht als Idee, dass das vielleicht ein Beruf werden könnte. Aber es hat sich einfach immer mehr in mein Leben reingeschlichen und jetzt ist es natürlich ein totales Glück, dass ich da schon so drin war, halt immer neben der Schauspielerei und jetzt nimmt es halt immer mehr Platz ein.
Was kann man damit alles heilen?
Oder jetzt kommt das Heilpraktikergesetz. Wir heilen mal überhaupt gar nicht, weil das Heilpraktikergesetz sagt, dass nur die heilen dürfen und auch nur die Ärzte. Aber wir können den Körper unterstützen und zwar in alle Richtungen. Psychisch, physisch. Man hat einfach mal eine Stunde Ruhe vor diesem Gedankenkarussell, vor allem was wehtut, vor allem was irgendwie nervt und kann einfach mal zu sich selber kommen. Und das ist, glaube ich, was unglaublich wichtig ist. Nicht nur im Moment, schon immer, aber jetzt gerade entdecken das immer mehr Leute, dass man sich auch mal um seine Seele kümmern sollte.
Und so haben Sie quasi neben der Schauspielerei langsam das zweite berufliche Standbein aufgebaut, was Sie jetzt natürlich dann auch ausbauen können, wenn es zu Ende ist mit der Lindenstraße.
Genau, also ich unterrichte hier am ESI Berlin, ich habe eine Praxis im Prenzlauer Berg und das war aber auch während der Schauspielerei schon immer lustig, weil Schauspieler natürlich immer warten. Wir sitzen immer irgendwo rum und wir warten, bis das Licht ist, wir warten, bis die Kamera ist. Das heißt, ich konnte sehr viel an meinen Kollegen immer wieder üben und mal kurz eine Hand nehmen und mal kurz einen Nacken. Das war irgendwie ganz toll. Also vielen Dank nochmal an die Übungseinheiten. Und es ist halt schön, weil ich das einfach weiterhin neben der Schauspielerei auch machen kann.
Hier ist es jetzt ganz leer. Wir haben den leeren Schulungsraum sozusagen beansprucht. Hier überall steht Desinfektionsmittel und ähnliches. Wie stark trifft die Corona-Krise jetzt auch Ihre Bereiche?
Also geht halt in beide Bereiche. Schauspielern wird alles abgesagt, da ja alle Veranstaltungen gekillt werden. Und es gibt auch keinen Schutz eigentlich, weil bei einer Pandemie keine Versicherung das irgendwie auffangen kann. Und bei den Shiatsu-Praktikern natürlich, das ist eine Handarbeit, die sehr nah geht. Die kann man auch nicht übers Internet verkaufen.
Sie können nicht 2 Meter Abstand wahren jetzt bei
Shiatsu.
Nee,
das ist schwierig. Also es gibt Quanten-Shiatsu, ich kann auch im anderen Raum, aber das ist als Geschäftsmodell noch nicht, hat sich nicht so durchgesetzt.
Das ist jetzt ein Scherz, ja?
Nee, wirklich, das gibt's. Also ich kann auch Menschen woanders behandeln.
Also per Gedankenübertragung?
Wir sind alle energetisch nun mal verbunden und das Ki schwebt durch alles und man kann das auch über eine Entfernung machen. Genauso wie Leute, ne? Und das ist halt lustig, weil ich auch am Anfang immer dachte, ja, ihr könnt mir viel erzählen. Das Schöne beim Shiatsu ist aber auch, wenn hier Leute anfangen, Stufe 1 und nichts mit Esoterik am Hut haben und es dann aber ergreifbar wird, wirklich mit den Händen, das ist immer so schön, wie dann die Augen anfangen zu leuchten mit, oh, doch, ich spüre was, stimmt. Und dann noch versuchen, sich das anders zu erklären und irgendwann gibt man einfach auf und sagt, da ist was, es gibt eine Verbindung zwischen allem, was in dieser Welt ist und das kann man auch nutzen, um es über eine Entfernung zu schicken.
Nur diese Energie hilft jetzt nicht bei Corona als Freiberufler.
Nee, als Freiberufler. Hilft auch nicht beim Geldscheffeln.
Als Freiberufler können Sie auch kein Kurzarbeitergeld oder Ähnliches beantragen.
Gar nichts. Also viele meiner Kollegen wissen nicht, wie sie die Miete bezahlen sollen und wissen nicht, wie das langfristig gehen soll. Und keiner sagt ja auch, wenn man wüsste, okay, in 3 Wochen machen wir alle wieder auf, alles geht weiter. Aber das wird ja wahrscheinlich nicht passieren. Mal schauen. Also da wird sich einiges tun hier.
Und da sind Sie in beiden Berufen gleichmäßig betroffen, egal ob als Schauspielerin oder als Shiatsu-Therapeutin.
Also ich bewege mich in einer Umwelt, wo alle nur sagen, wir atmen ein, wir atmen aus, die Ruhe bleibt, weil wir nichts tun können. Das sind beides Berufe, die wirklich sehr hart getroffen sind und die sich nicht wirklich anders bewegen können. Also, ne, wie gesagt, übers Internet verkaufen ist nicht. Leute fangen jetzt an, irgendwelche Videos zu machen. Das macht alle Spaß und wir sind alle beweglich, aber lange halten das viele Menschen nicht durch. Ich habe halt eben Glück, dass ich beide Berufe auf eine Art gemacht habe, dass ich jetzt nicht in einem finanziellen Loch stecke.
Sibylle Vauri in HR1. An dieser Stelle haben wir immer eine kleine Überraschung für unseren Gast, meistens per Telefon. Eine Person, die uns ein bisschen mehr über unseren Gast verraten kann. Heute machen wir das ein bisschen anders. Liebe Frau Vauri, was Sie nicht wissen, ich wusste, dass es hier eine dicke Stahltür gibt und dahinter wartet schon jemand.
Wie hat das denn funktioniert jetzt?
Ja, das sind die Energien, sage ich Ihnen.
Das ist ja süß.
Bitte einmal kurz.
Nichts ist abgesprochen. Wie heißt das? Okay. Es ist immer alles abgesprochen.
Andrea Kleinau hat hier vor der Tür gewartet, wie der Weihnachtsmann.
Aber echt?
Sie ist die Leiterin dieser Shiatsu-Schule. Vielen Dank für Ihre Geduld. Erzählen Sie uns ein bisschen über Sibylle Vauri. Wie lange hat es sich rumgesprochen, bis klar war, Moment mal, da ist ja eine Prominente in der Schule.
Ja, das hat ehrlich gesagt ein kleines bisschen gedauert. Das hat auch damit zu tun, dass ich selber überhaupt keine Ahnung hatte, wer da eigentlich in unseren Reihen sitzt. Ja? Und ich habe dann irgendwann gemerkt, vielleicht, sagen wir, 1, 2, 3 Wochen, dass gemunkelt wurde. Ich dachte, was
gemunkelt?
Ist hier los? Ja, so gemunkelt, gemauschelt. Leute haben die Köpfe zusammengesteckt. Ja? Und irgendwann kam dann mal jemand zu mir von den anderen Teilnehmern. Sag mal, ist das Tanja Schildknecht, die da sitzt?
Ich so, wer ist Tanja Schildknecht? Die steht nicht auf der Liste.
Die steht nicht auf der Teilnehmerliste, genau.
Hat die bezahlt? Ja, genau. Das heißt, Sie gehen auch nicht damit hausieren. Ja? Sie waren ganz froh, wenn man Sie nicht erkannt hat. Oder wie gehen Sie damit um?
Alle dachten halt immer, die sieht ja ziemlich ähnlich, bis dann irgendwann das Ding ist, okay, aber die Stimme, aber irgendwie echt ähnlich, bis dann jemand fragt. Aber das meine ich halt, als es vorhin umging, ob ich mich als Star fühle, keine Chance.
Gut, eine gute Schauspielerin muss ja jetzt noch keine gute Shiatsu-Lehrerin sein. Was zeichnet Sibylle dafür aus?
Also Sibylle ist, und das hören wir auch echt von vielen Teilnehmern, die sie betreut, sehr geradlinig. Sehr klar. Das ist total wichtig, ja, wenn man Shiatsu unterrichten will. Und ja, sie ist wahnsinnig humorvoll und zu allem bereit, wie ich finde.
Das hört sich jetzt zweideutig an.
Nein, zu allem bereit meine ich zum Beispiel, wenn wir auswärtige Veranstaltungen haben und mir fehlt eine Lehrerin. Ich frage Sibylle, Sibylle kann immer, Sibylle mag das, ja, okay, mit Leuten zu sein und ihr Wissen weiterzugeben.
Und was muss eine gute Shiatsu-Lehrerin können, um diese Tätigkeit, diesen Beruf auszuüben?
Eine gute Ausbildung genossen haben, die ich natürlich hier bekommen habe. Also ich wurde einfach total gut angeleitet dahin, dass ich wirklich sanft in diesen Lehrerberuf auch gehen konnte.
Wir haben geguckt, wer passt zu uns, wie können wir unser Team auch verjüngen. Ja? Und Katrin Schröder, eine ihrer, oder deine Hauptlehrerin eigentlich, ne, hat gesagt, nimm Sibylle, Sibylle ist super, kann Japanisch. Ja, und sie lernt, sie ist wissbegierig. Sie will das.
Gut, dass wir im Radio sind, weil ich bin jetzt rot.
Ja, ja. Sie kann Japanisch, weil sie auch mal eine Weile in Japan gelebt hat. Also der Japan-Bezug, der ist bei Ihnen schon sehr tief.
Ja, absolut. Aber auch das war Shiatsu, war klar, das ist ein japanischer Name, aber das ist schon ein sehr europäisches Shiatsu, das wir machen. Aber trotzdem, die Begrifflichkeiten sind da, der Ursprung ist japanisch. Und dass das wieder zusammengekommen ist, ist total schön. Über meinen Mann, der in Japan auch noch geboren ist. Also Japan ist bei uns immer präsent.
Was können Sie noch über Sibylle sagen? Was ist noch typisch für Sie?
Naja, sie trägt die japanische Kultur ein bisschen hierher, ehrlich gesagt, ja. Und ich finde, du hast eine schöne, in Anführungsstrichen, Bühnenpräsenz.
Ach, ja. Da kommt dann doch die Schauspielerin durch?
Ich meine das im übertragenen Sinne, ne? Also okay, sie kann mit mehreren Menschen. Wir haben ja hier oft Kurse, die zwischen 10, 16, manchmal auch 26 Leuten. Und das muss man auch handeln können, ne? Man muss einfach auch Lust haben, mit Menschen zu arbeiten, zum Beispiel, ja. Und das, finde ich, zeichnet dich aus.
Und am Set ist immer so viel geradelt und so viel Dings und bla und alle müssen noch und Schauspieler neigen dazu, hysterisch zu sein. Es ist einfach im Beruf ein bisschen drin. Und es ist einfach schön, wenn man sich in den Pausen wirklich lernt zu entspannen und dann auf den Punkt einfach alles rausknallen kann, was ist. Und es ist einfach eine andere Art, mit dem Körper umzugehen, wenn man Shiatsu macht.
Andrea Kleinau, die Leiterin der Europäischen Shiatsu-Schule in Berlin. Vielen Dank, dass wir hier aufnehmen dürfen und vor allem vielen Dank, dass Sie sich auch mitgemacht haben.
Dankeschön. Danke. Ebenfalls. Ja, viel Spaß gemacht.
Der HR1 Talk, gleich kommen die 11 Uhr Nachrichten und dann reden wir weiter mit Sibylle Vauri. Heute bei uns zu Gast die Lindenstraßenschauspielerin Sibylle Vauri. Und wer genau zugehört hat, der hat auch zwischendurch immer schon ein bisschen Tapsen gehört, ein paar Schritte. Das heißt, eigentlich haben wir zwei Gäste. Leila ist auch dabei gewesen, bis eben gerade ihre Hündin.
Die möglichst überall dabei ist tatsächlich. Mein kleiner Schutzhund, der gar nicht so klein ist.
Auch beim Dreh war sie dabei oder wie funktioniert das?
Also Schauspieler haben gerne Hunde und das heißt, in den Garderoben saßen teilweise, ich glaube, 4 Hunde rum. Wir hatten alle eigene Garderoben, manche zu zweit, manche alleine und die Hunde wurden dann halt immer in den Garderoben abgesetzt. Mein Hund kommt aus dem Tierheim. Mein Hund wurde dann immer vom Cutter zum Pressemenschen, zur Maske, der wurde immer weitergereicht. Und alle kannten diesen verrückten Hund. Der hat das Studio dann einfach immer übernommen. Das war für mich total schön.
Aber Leila ist ganz brav, also hat ja noch kein einziges Mal gebellt.
Die ist total freundlich, man kann sie super abgeben, aber man kann sie einfach nicht alleine lassen. Aber das ist der Tausch. Ansonsten rennt die halt überall immer allen Leuten in die Arme und sagt, ich bin da, ich hab dich lieb, das Leben ist schön. Und das finde ich einfach klasse.
Dann bleibt Leila unterm Tisch und wir reden weiter mit Sibylle Vauri. Dies ist das letzte große Interview, in dem man Sibylle Vauri noch als Lindenstraßenstar vorstellen kann, denn heute Abend läuft sie nun zum allerletzten Mal. Gerade noch rechtzeitig füllen wir den hr1-Fragebogen aus. Mein schönstes Privileg als Lindenstraßenstar war?
Ich musste mir keine Sorgen um Geld machen. Das war schon in jetzigen Zeiten, merke ich gerade, war das schon ein Luxus, den ich unterschätzt habe, aber genutzt habe. Also ich konnte damit in London Schauspiel machen, ich konnte damit in Japan Schauspiel machen, ich konnte mich frei bewegen, ich konnte leben, ich hatte genug Zeit und genug Geld. Und das über 34 Jahre als Schauspieler ist echt selten.
Wie viele Drehtage hatten Sie so im Monat?
Eher im Jahr.
Im Jahr?
Also es ist wirklich so, dass man tatsächlich, ich hatte monatelang frei. Das Schöne war eben, dass das Lindenstraßenensemble so groß war und dass meistens die Zuschauer alle Leute mit reingedacht haben. Das heißt, selbst wenn ich 3 Monate nicht drin war, wurde über Tanja geredet oder Tanjas Familie war da. Wenn man Zuschauer hinterher gefragt hat, wer wirklich in der Folge drin war, konnten die das oft gar nicht benennen, weil das Universum einfach geguckt wurde. Und man wusste, naja, die sitzt ja nebenan. Man wusste, der Bogen wird noch weiter gesponnen. Was machen die denn gerade? Und das war ganz schön. Es war also eine große Präsenz, ohne dass man arbeiten musste.
Klingt nicht schlecht. Mhm. Kommen wir rück zum Fragebogen. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
Oh mein Gott. Im Bioladen? Also okay, wir sind hauptsächlich vegan. Das ist meine Entschuldigung, wir kaufen keine Butter mehr. So.
Von meinen Kindern habe ich gelernt.
Ich atme ein, ich atme aus, die Ruhe bleibt. Ich habe 2 sehr, wie nennt man das, wache Kinder. Die haben mich sehr auf meine Grenzen immer wieder zurückgeworfen und tun das auch jetzt mit ihren 16 und 20 Jahren immer noch. Die haben mich nie einfach in Ruhe gelassen und gesagt, ja, Mama ist toll, sondern es kam immer dieses, warum, wieso, warum? Und das ziehen die auch bis heute durch und das hält einen halt sehr wach.
Glück bedeutet für mich?
Ich atme ein. Entschuldigung, das ist leider so. Okay. Also Glück bedeutet für mich wirklich dieses kleine Gefühl in der Magengegend, wenn alles in Ordnung ist und wenn man das, was man hat, genießen darf und ja, Liebe.
Dann versuche ich es jetzt damit. Ich hasse es, wenn...
Leute nicht einatmen, außer... Oh nein, ich hasse es wirklich, wenn Menschen sich in ihrem Groll so verhaften und wenn Menschen andere Menschen niedermachen und wenn Menschen sich weigern, anderen Menschen zu helfen. Da werde ich zur Furie.
Das Schwierige an der Demokratie ist...
dass so viele mitentscheiden. Das ist wirklich leider das Problem, dass ich oft mit den Entscheidungen der Demokratie nicht zufrieden bin, aber... absoluter Fan der Demokratie bin. Mir ist noch nichts begegnet, wo ich sage, das wäre eine bessere Möglichkeit. Die Steuerungselemente könnten noch nachgebessert werden, aber dass das Volk entscheidet und dass man versucht, auf alle Stimmen zu hören, finde ich einen guten Weg, diese Welt zu bewegen.
Bereut habe ich?
Ich bin, Entschuldigung, es ist einfach so, hätte ich keine Fehler gemacht, wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Ich bin an einem ganz guten Ort und deswegen freue ich mich über alles, was schiefgegangen ist.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit.
Also da ist wieder Carole King, würde ich schon sehr gerne auch mal kennenlernen.
Der Glaube?
Der Glaube ist für viele, viele böse Dinge zuständig. Also alles, was fanatisch ist, hat oft auch mit einem Glauben zu tun oder wird mit Glauben begründet. Deswegen bin ich nicht so ein Fan von den großen Kirchen.
Til Schweiger.
Ist ein lustiger Mensch. Also, er hat wirklich eine Zeit lang in seiner Biografie gestrichen, dass er bei der Lindenstraße war. Und das ist sehr lustig, wenn man da arbeitet und sich denkt, ey, so schlimm war es hier gar nicht. Und eigentlich war es echt ganz lustig. Und ich finde, der hat eine ziemlich humorfreie Zone manchmal. Das tut mir leid.
Japan bedeutet mir heute?
Immer noch ein Wunschtraum, also da zu sein und eine große Neugierde. Und wirklich eine Lebensveränderung, das alles kennenzulernen. Und nach wie vor zwischen uns der Witz, es war halt die Pickup-Line von meinem Mann. Es gibt ja immer diesen Satz, mit dem man seine Frau anspricht. Und bei dem wir wirklich, nachdem wir uns auch schon ein bisschen kannten, aber als es so ein bisschen stockte, drehte der sich nur um, wie aus der Pistole geschossen und sagte wirklich so, übrigens bin ich in Japan geboren.
Das werden wir gleich nochmal genau thematisieren, das klingt ja interessant. Der hr1-Fragebogen, ausgefüllt von Sibylle Vauri, vielen Dank. Und zur Belohnung der nächste Musikwunsch. Wir gucken nochmal auf die Liste. Wie wäre es denn jetzt mit Bonnie Raitt oder Lily Allen? Was machen wir?
Bonnie Raitt, weil das nicht ganz so bekannt ist.
Okay, Bonnie Raitt, I Can't Make You Love Me. Warum das?
Weil das, glaube ich, bei ganz vielen Leuten dieses Gefühl ist von, man will unbedingt, dass jemand einen liebt, man will unbedingt und man kann es einfach nicht machen und das dann mit Würde sich zu verabschieden. Und das passt natürlich wieder zur Lindenstraßengeschichte. Hätte das Gremium uns ein bisschen mehr lieb gehabt, glaube ich, hätte man auch die Gelder zusammengekriegt. Oder man hätte die Lindenstraße so verändern können, dass wir überlebt hätten.
Darüber reden wir gleich auch noch. Sibylle Vauri in HR1. Sibylle Vauri hat ihr halbes Leben in der Lindenstraße verbracht und sie hat dort auch ihre bessere Hälfte kennengelernt. Sie haben sogar 3/4 ihres Lebens in der Lindenstraße verbracht, wenn man es genau rechnet. Aber ihren Mann, den haben sie selbst in der Lindenstraße gefunden. Wie haben sie sich kennengelernt?
Es gab mal eine Tour, weil der Osten natürlich ein paar Nachholjahre hatte, weil einfach Lindenstraße da nicht so sehr geguckt wurde. Und dann sind wir einen Sommer lang jedes Wochenende in verschiedene ostdeutsche Städte gefahren. Und dabei haben sich dann auch die Autoren und die Schauspieler mal ein bisschen besser kennengelernt. Der Witz ist, nach dem Wochenende, wo ich meinen Mann kennengelernt habe, dachte ich, oh mein Gott, bald sehe ich ihn wieder und dachte, ich hätte mich mit ihm verabredet zum Sommerfest und er ist, glaube ich, nach Hause gefahren und hat gesagt, boah, ist die zickig.
Echt?
Also ich glaube, ich habe zu viel Screwball-Komödien gesehen und dachte, wenn man jemanden mag und Interesse hat, muss man den halt die ganze Zeit piesacken und irgendwie ärgern. Mein Mann ist aber wirklich eine Seele von Mensch, der hat das alles ernst genommen und hat sich erstmal zurückgezogen. Es hat dann ein bisschen Arbeit gebraucht, um ihn wieder an mich zu binden.
Aber das ist ja dann schon ein komisches Verhältnis. Er hat die Lindenstraße geschrieben. Er war ein Drehbuchautor der Lindenstraße. Ja. Das heißt, er hat die Figur der Tanja sozusagen mit weiterentwickelt.
Mit weiterentwickelt, genau. Und er war auch ausgeschriebener Tanja Schildknecht-Fan, was bei mir eigentlich immer No-Go war, weil eben diese Unterscheidung zwischen Tanja und mir ganz klar war. Und wenn jemand sagt, er mag Tanja, dachte ich immer, dann hast du bei mir leider keine guten Chancen, weil ich bin nicht Tanja.
Tanja ist eine Bitch, kann man schon sagen.
Tanja ist eine Bitch. Dann hat man auch ein optisches Bedürfnis nach was ich nicht mich weigere zu erfüllen und einfach auch nicht erfüllen kann. Ich kann nicht jeden Tag mit 1,5 Stunden Maskenbildnerin in der Gegend rumlaufen. Und wenn ein Mann kommt mit, er mag Tanja, kann ich dann eigentlich immer nur sagen, geh, such sie, ich bin's nicht. Und das haben mein Mann und ich aber auch sehr schnell klar gestellt, dass es da keine Verbindung ist.
Wie wurde er dann vom Tanja-Fan zum Sibylle-Fan, wenn das so ein großer Unterschied ist?
Sibylle ist auch ganz nett.
Das merke ich ja. Wie war denn das dann, wenn er das Drehbuch geschrieben hat? Konnten Sie dann sagen, du, ich habe einfach keine Lust mehr auf diese Tablettensucht. Kannst du nicht mal was anderes schreiben? Oder
Tanja wurde tatsächlich netter. Also ja.
Durch ihre Ehe?
Seit er geschrieben hat, war Tanja nicht mehr ganz so fies. Also der hat sie schon so ein bisschen geläutert. Das war schon, also richtig nett war die ja nur in Zwischenphasen. Und am Ende war sie ja wirklich ein verständnisvoller Mensch, der sein Kind und seinen Mann oder seine Frau liebt. Aber der hat schon dafür gesorgt, dass ich präsenter werde und netter werde. Dafür war er schon an der richtigen Stelle. Der hat mir einfach gerne beim Arbeiten zugeguckt.
Okay, und er hat auch den Lindenstraßen-Comic gestaltet.
Genau, das war vorher. Also darüber ist er überhaupt ins Drehbuchschreiben gekommen. Über die Comics, der ist eigentlich Comicautor gewesen, ist er zum Drehbuchschreiber geworden und ist jetzt Professor für serielles Drehbuchschreiben und ist wirklich komplett in dieser Welt versunken.
Das heißt, er ist früher ausgestiegen aus der Lindenstraße als Sie?
Ja, das war auch wirklich irgendwann inzestuös. Also beide arbeiten da, beide haben ihre Freunde da, das ging einfach nicht
mehr. Genau, das wollte ich fragen. Es ist doch auf die Dauer auch nicht gesund, wenn man immer im gleichen Spektrum
und bei dann so noch einer wirklich, und dann noch so ein großer, wichtiger Kosmos, der wirklich so viel vom Leben einnimmt. Das war einfach klar, dass er besser einen neuen Job findet als ich. Und er war auch noch tatsächlich am Anfang seines Drehbuchschreibens. Also für ihn war das wirklich der erste Drehbuchjob, den er hatte. Und ich habe ja schon andere Sachen gespielt. Deswegen war es für ihn auch ganz gut, glaube ich. Und der ist auch flexibler als ich tatsächlich, mein Mann.
Sie leben in Berlin mit 2 Kindern. Gedreht wurde immer in Köln. Wie hat das funktioniert?
Die Deutsche Bahn und ich, wir sind sehr gute Freunde. Also manchmal besser, manchmal schlechter. Viele Grüße an die Bahn. Aber ich bin einfach gependelt. Und auch so Scherze mit Berlin-Köln hat eine gute Verbindung. Ich bin halt dann manchmal 4:30 morgens losgefahren, habe gedreht, bin abends 6 in den letzten Zug gestiegen, habe morgens die Kinder wieder irgendwie gemacht. Aber das ist halt der Luxus der Schauspielerei. Man hat einfach Saisonarbeit. Das kann man eine Woche durchhalten. Und dann habe ich halt eine Woche nur Kinder gemacht. Und damit ist das Leben in Ordnung. Aber wenn man jetzt natürlich jeden Tag am Set sein muss, wenn es eine Daily wäre und keine wöchentliche Sendung, hätte das natürlich nicht funktioniert.
Und dann hatten Sie nur einen Drehtag und das war erledigt?
Ja, oder bin halt auch mal eine Woche da geblieben. Aber ich habe ja als Kind angefangen. Meine Eltern wohnen immer noch in dem Haus bei Düsseldorf, wo ich damals aufgewachsen bin. Das heißt, ich bin dann mit Kind und Kegel, als sie noch kleiner waren, schön wieder bei Mama eingezogen, bin morgens zum Drehen gefahren und bin dann wieder nach Hause gefahren.
Sibylle Vauri in HR1. Mit Uwe Berndt und Sibylle Vauri. 34 Jahre lief die Lindenstraße im deutschen Fernsehen. Ich denke, für die meisten Deutschen ist sie trotzdem eher so das Symbol der späten 80er, der frühen 90er Jahre, so vom Lebensgefühl. Sehen Sie das ähnlich?
Das war einfach die Zeit, wo Lindenstraße am meisten geguckt wurde, auch weil es keine Konkurrenz gab. Und weil es ja auch Big Brother und ähnliches alles war ja noch nicht existent. Also wenn man durch Schlüsselloch gucken wollte, musste man schon Lindenstraße gucken eigentlich.
Was macht für Sie so das Lebensgefühl der frühen 90er aus, der späten 80er?
Also der späten 80er, viel hässliche Mode. Und das Lustige ist, dass es jetzt alles wiederkommt. Aber ich fand das alles, also auch im Nachhinein noch, es gab so viele Fehlentscheidungen in der Zeit.
Hatte Tanja auch diese Schulterpolster?
Natürlich. Tanja hatte auch diese knalligen Farben. Und Tanja hatte wirklich, also die Kostümreihe von Tanja war der Hammer. Aber da durfte man halt wirklich noch durchdrehen.
Hatte Sibylle auch Schulterpolster?
Nee, ich war eher die Abteilung Taube auf dem Pullover gestrickt und Tuch um den Hals. Also völlig komplett andere Abteilung. Man konnte sich ja in den 80ern auch entscheiden, was man an. Hat.
Welche Musik passt am besten in dieses Lebensgefühl von Ihrer Liste? Ich schlage vor, wir hören jetzt Annie Lennox, oder?
Ja.
Das passt gut, ja?
Die war damals schon auch sehr groß.
Was verbinden Sie mit ihr?
Ich finde, die ist eine der emanzipiertesten Frauen, die es gibt. Also die lebt ihren eigenen Stil und ist, glaube ich, auch ein sehr großer Menschenfreund. Und gerade dieses Lied A Thousand Beautiful Things beschreibt schon sehr meine Art, ans Leben ranzugehen.
A Thousand Beautiful Things für Sibylle Vauri.
Dankeschön.
Die Lindenstraße war lange Zeit ein Riesenquotenrenner. In den besten Zeiten guckten 14 Millionen Menschen jeden Sonntag die Lindenstraße. Klar, wir haben schon gesagt, damals hatte man noch nicht viel andere Auswahl. Die kommerziellen Sender starteten erst später. Es war noch ein anderes Zeitalter. Die Medienlandschaft hat sich grundlegend geändert. Viele Leute gucken Streamingdienste oder einfach YouTube im Internet. Wie finden Sie diese Entwicklung?
Dieses Kurzlebige geht mir natürlich als alter Dinosaurier total auf den Keks. Also wenn man guckt, was für eine Aufmerksamkeitsspanne Menschen gerade haben und wie schnell was sein muss. Und das ist ja in der Musik das Gleiche. Man hat keine Zeit mehr für ein Intro. Das Lied muss sofort anfangen, sonst haben die Leute schon weggeschaltet. Das sind Sachen so, es kann doch nicht immer nur ums Tempo gehen, Leute. Da sind wir wieder beim Ich atme ein, ich atme aus, ich entspanne mich. Und das ist einfach was, was auch beim Gucken der alten Folgen, was da für Zeit war, für Gefühle, für Szenen, wo man einfach nur in eine Stimmung reingezogen wurde. Und jetzt hatten wir halt Takes, die teilweise von, das ist nicht dein Ernst, doch ist es wohl, Schnitt. Und das ist auch zum Spielen halt natürlich so ein bisschen unbefriedigender, als wenn man wirklich eine Szene hat mit einem Wechsel, mit einem Stimmungswechsel, mit einem Ortswechsel. Das ist auch für Schauspielerei wirklich ein bisschen angenehmer.
Also wenn Sie alte Folgen der Lindenstraßen sehen, dann sehen Sie auch, dass sich die Lindenstraße sehr verändert hat in den 30 Jahren.
Also wir sind natürlich mit dem Zeitgeist einfach gegangen. Die Schnittfolge ist komplett anders, die Szenenlänge ist anders. Also es gibt sehr viel mehr Einzelszenen. Früher hatten wir Szenen von 3 Minuten. Da kann der Zuschauer nicht mitgehen. Das ist dann einfach so, nee, jetzt muss was anderes kommen. Und das ist schon bedrohlich, finde ich.
Und die Lindenstraße hat sich dadurch ausgezeichnet, immer wieder auch Tabuthemen anzupacken. Also legendär der erste schwule Kuss in einer Fernsehserie zum Beispiel, wo man heute nur drüber schmunzeln kann. Aber das war ja wirklich ein Skandal damals.
War ein totaler Skandal und war für uns auch völlig, das war gar nicht so sehr als Skandal gedacht. Das war einfach, die schwule Figur gab es ja schon länger. Es wurde sich auch schon mal geküsst. Aber was da die Leute geritten hat, plötzlich zum, ich weiß nicht, erinnert mich halt an dieses meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad-Ding. So, ja, kann man sich jetzt so doll drüber aufregen, kann man aber auch einfach sagen, so, habt ihr es gehört? Es gibt schwule Menschen, die küssen sich. Mhm. Und das war schon, also was Georg Uecker da mitgemacht hat, war schon wirklich brutal.
Und auch das ist ja auch anders. Heute würde das überhaupt kein Skandal mehr sein, das ist ja auch gut so. Mhm. Es gibt kaum noch Tabus, die man thematisieren kann. Gehen der Lindenstraße die Tabus aus?
Nee, wir hätten noch viele gehabt. Allein die Corona-Krise, da hätte man viel mitspielen können. Ja. Und auch die Sachen, die geschrieben wurden, jetzt in der letzten Staffel nochmal mit Erdogan, dass wirklich sich da politisch nochmal auf eine humorvolle Weise rangewagt wird. Oder halt, ne, die Nazis bei der Polizei, das ist ja schon kein Tabu mehr, das ist ja ein Thema einfach. Und das fand ich schon irre. Ich glaube, wir haben auch die einzige durchgehende transsexuelle Figur in Deutschland gehabt, die ja relativ früh aufgetaucht ist, wieder bevor überhaupt der Hype losging.
Also Sie würden nicht sagen, die Lindenstraße braucht man nicht mehr, die hat sich ja übrig.
Definitiv nicht. Also gerade jetzt braucht man sie. Es ist so eine komische, verwirrende Zeit und Lindenstraße war immer so ein Weg, um mehrere Meinungen ausdrücken zu können und dass Leute sich dann auch drüber unterhalten haben, weil es war wirklich ganz lustig. Lindenstraße bestand, glaube ich, zu 99% für Leute daraus, sich aufzuregen. Nee, die Figur glaube ich nicht. Nee, die Figur kann ich nicht leiden. Nee, das ist doof. Nee, das hätte man ganz anders machen können und nicht schon wieder das. So. Das hat aufgehört. Jetzt kriegen wir nur noch, oh, ist so schade, dass ihr aufhört. Es war so schön und so. Weil jetzt halt dieses Ding ist, dass man merkt, was einem fehlen wird wahrscheinlich. Und dieses Aufregen war wie ein Katalysator. Man konnte das da lassen und man kam auch mit Kollegen, Freunden, Familie ins Gespräch über Themen, die sonst kein Thema gewesen wären für bestimmte Leute.
Das heißt, Sie sagen jetzt nicht, ach, es war schön, aber es ist doch gut, dass es vorbei ist, weil es ist jetzt auch zu Ende, sondern Sie sagen, wir hätten eigentlich gerne alle weitergemacht.
Wir hätten eigentlich die meisten gerne weitergemacht. Ich hoffe auch, dass ein ähnliches Format wieder aufploppen wird, weil es wirklich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nichts Vergleichbares gibt und weil diese ganze Humorschiene und die ganze amerikanische Schiene und die ganze dramatische und Krimi und sonst wie, es ist ja alles nett und es hat alles seinen Ort. Es gibt nichts, was im jetzigen Deutschland eine Stimme hat von so ist das Leben hier gerade, so sieht's hier aus. So haben wir das Gefühl, fühlen sich Leute. Und auch wenn wir daneben gegriffen haben oft, oder die Autoren oder die Regisseure oder die Schauspieler nicht immer am Punkt waren, aber es war einfach eine besondere Serie. Und ich glaube, da hat die ARD wirklich einfach den Schuss nicht gehört, dass sie da eine Marke hatte, die sie hätte pflegen können.
Sibylle Vauri in HR1. Wenn wir im HR1 Talk über einen neuen Film reden, darf ich mir den normalerweise vorher ansehen, damit ich mich auf das Interview vorbereiten kann. Manchmal muss ich sogar unterschreiben, dass ich das Ende nicht verrate. Ja. Natürlich wollte ich auch die allerletzte Folge der Lindenstraße vorher gucken, aber es war verboten.
Ja, immer noch streng, ein großes Geheimnis.
Streng geheim bis zum Schluss. Sibylle Vauri, jetzt ist es doch egal.
Ist doch egal.
Ich versuch's mal. Ein kleines bisschen spoilern. Gibt es heute den großen Knall? Brennt die Lindenstraße ab? Oder sagt Frau Beimer nur, macht das Licht aus und sagt, das war's? Oder
also wie? Frau Beimer macht das Licht aus tatsächlich. Und das finde ich auch sehr schön. Und das hat sie auch sich erarbeitet. Das erwartet auch jeder. Und ich war beim Lesen wirklich sehr gerührt. Und es ist uns vielen so gegangen. Und das passiert uns nicht so oft. Wenn wir die Bücher bekommen, waren wir alle sehr neugierig. Weil auch wir wussten nicht, wie es ausgeht. Es gab ganz viele Gerüchte. Es gab halt die Idee, wer kriegt noch eine große Abschiedsgeschichte, wer bekommt nichts mehr, weil man konnte nicht alle Figuren
natürlich
betreuen in der Zeit.
Das Problem ist, es werden drei Handlungen ja immer parallel erzählt und die kann man ja schlecht in einer Folge alle plötzlich zum Schluss führen.
Genau, meine letzte große Folge lief schon im Oktober und Tanja hat, finde ich, einen wunderschönen Abschied bekommen. Ich bin einfach eine Kitschjule, ich mag Happy Ends und dass die und Sunny wirklich nochmal dann richtig in den Sonnenuntergang reiten, das fand ich wunderbar. Und der Abschluss für die ganze Serie ist aber auch was sehr Versöhnliches und was sehr Verbindendes und was in die Zukunft Schauendes und das fand ich, haben die Autoren toll gemacht.
Das heißt, Sie gehen auch im Frieden jetzt aus der Serie.
Ja, und das ist für mich auch rund. Ich werde im Mai 50. Es ist wirklich ein großer Teil meines Lebens gewesen. Und ich wäre aus dem Nest nicht rausgegangen. Hätte man mich nicht rausgekickt, ich hätte es auch die nächsten 30 Jahre gemacht. Ich habe mich einfach sehr wohl gefühlt. Und es ist schon spannend zu erleben, wie sich das Leben ohne Lindenstraße wirklich verändert. Und wie viel Raum das wirklich eingenommen hat, merke ich erst jetzt, wo sie weg ist.
Nun sind wir hier in Ihrer Shiatsu-Schule. Sie haben Ihr zweites berufliches Standbein längst aufgebaut. Sie fallen nicht ins Nichts. Ist denn für Sie die Schauspielerei mit der Lindenstraße dann auch mehr oder weniger jetzt beendet oder freuen Sie sich auf ganz neue schauspielerische Projekte, die Sie auch weiter betreiben wollen?
Sie können sich ja vorstellen, in der Corona-Krise, alle Theater, die mit mir geplant haben, wissen nicht, ob sie nächstes Jahr überhaupt noch existieren. Ah. Und wir sind gerade wirklich alle hart am Gucken, wer lebt noch, wer überlebt, wer muss wen unterstützen. Und da halten sich alle Menschen gerade aneinander fest und keiner kann was sagen und verabreden sich wirklich auf, wir gucken mal, wie wir hier wieder rauskommen. Wir wissen nicht, ob die Produktionsfirma noch lebt, wir wissen nicht, ob wir das überleben, wir wissen nicht, wer wann dabei ist, wir wissen nicht, wie hoch unser Budget ist. Im Moment ist in der ganzen Branche Stillstand angesagt.
Wie schwer ist es gerade für Sie als Lindenstraßenschauspielerin, sozusagen eine neue Fernsehrolle zu setzen? Weil Sie sind nun seit Jahrzehnten gebrandet auf die Bitch, auf die Tanja. Also ist es schwierig, Sie da neu zu besetzen? Ist es für Sie schwieriger als für andere Kollegen?
Das vielleicht müssen Sie die Besetzer fragen. Man weiß als Schauspieler nie wirklich. Es ist ja nicht Usus üblich, in der Branche ehrlich zu sein. Also mir wird keiner sagen, du spielst scheiße. Mir wird aber auch keiner sagen, du bist als Tanja gebrandet. Es gibt einfach sehr viele von uns für sehr wenig Rollen und es ist totales Glück, warum man was bekommt, also auch können im besten Falle, aber es ist schon ein sehr seltsamer Weg, warum die einen Arbeit haben und die anderen nicht Und ich gehe einfach davon aus, dass ich weiterarbeite und Tanja wird irgendwann auch vergessen sein tatsächlich.
Also Theater kann ich mir noch gut vorstellen, weil das was völlig anderes ist als Fernsehen oder Kino. Aber beim Fernsehen stelle ich mir das schwierig vor, oder?
Also ich hoffe nicht, machen Sie mir keine Angst. Aber natürlich die Sachen, die gerade behandelt werden, das sind Sachen, wo ich tatsächlich erst überlegt habe, möchte ich auf gar keinen Fall mehr sowas spielen, wo man denkt, ah, das ist ja Tanja, ah, das ist ja so ähnlich, ach, Tanja ist jetzt da. Und es wird aber darauf hinauslaufen, weil man einfach auch ein Cast-Typ ist oder das kennen die Leute von mir, das wissen die, dass ich das spielen kann. Mein öffentliches Bild ist das der Tanja und so werde ich mit Sicherheit auch besetzt werden.
Sibylle Vauri, dann bin ich sehr gespannt darauf, in welcher Rolle wir Sie wieder sehen werden. Ja. Vielleicht in einer völlig anderen, dass man nicht mehr weiß, ach, war das nicht mal
die kenne ich doch irgendwo her, genau, das wiederkommt.
Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für den HR1-Talk. Werden Sie heute Abend das zelebrieren?
Das große Rudelgucken, das wir Samstagabend vorhatten, wurde halt abgesagt aufgrund von Corona. Sonst hätten wir halt gestern schon mit sehr vielen Menschen, sehr vielen Teammitgliedern in der großen Halle in Köln zusammengeguckt. Aber da ist uns der Virus dazwischen gekommen.
Das heißt, Sie gucken tatsächlich die Folge heute Abend vorm Fernsehen, wie die
mit
anderen auch?
Mit einer Flasche Champagner und
das
mit Familie.
Sie? Ja, mit Familie.
Ja, wir beerdigen gemeinsam.
Gut, dann werden wir das sozusagen alle gemeinsam gucken. Sibylle Vauri mit allen Fernsehzuschauern. Vielen Dank.
Liebe Grüße.
Alles Gute. Am Schluss ist es üblich, dass unser Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt. Gibt es ein Lebensmotto oder irgendwas, was Ihnen wichtig ist?
Ja, was kommt jetzt?
Ach ja, lassen Sie mich raten, irgendwas mit einatmen.
Genau.
Bitteschön.
Also ich glaube, wir können alle schon mitsprechen. Wir atmen ein, wir atmen aus, die Ruhe bleibt. Es hat mich schon sehr durchs Leben getragen, obwohl ich meinem Mann zufolge das oft selber sehr vergesse. Aber deswegen muss ich mich halt immer wieder daran erinnern.
In diesem Sinne, einen schönen
wir
Sonntag.
Nein, wir atmen aus.
Sibylle Vauri, vielen Dank.
Tschüss.
HR1, genau meins.